Speicherhungrig, der Podcast von Storage Insider.
Hallo, servus und herzlich willkommen zu Speicherhungrig, dem Podcast rund ums Datenspeichern. Wie schon in der letzten Folge beschäftigen wir uns heute mit einem traditionellen Storage-Thema, der Archivierung oder genauer gesagt digitaler Langzeitarchivierung. Das Thema ist seit einigen Jahren aktuell wie nie zuvor, da viele Unternehmen und auch öffentliche Einrichtungen im Digitalisierungsprozess stecken. Die technische Umsetzung ist dabei oft eine Herausforderung und gesetzliche Vorgaben wie die DSGVO stellen ebenfalls eine Hürde dar, die bewältigt werden will. Wir haben uns als aktuelles Beispiel das Stadtarchiv Augsburg herausgesucht, das 2023 seinen Online-Betrieb aufgenommen hat. Und für unseren Podcast haben wir Herrn Dr. Dominik Feldmann verpflichtet, der als Leiter der Abteilung Digitalisierung und digitale Archivierung des Stadtarchivs fungiert. Hallo Dominik.
Hallo Jürgen.
Du hast uns ja in der ersten Folge unseres Podcasts über die Voraussetzungen und das grundsätzliche Vorgehen berichtet. Heute wollen wir uns der praktischen Umsetzung widmen. Vielleicht magst du uns als Anknüpfungspunkt erzählen, was die größten Herausforderungen bei der Vorbereitung waren.
Ja, also eine große Herausforderung ist natürlich, sind natürlich immer finanzielle Mittel. Das muss man ganz klar sagen als städtische Einrichtung. Die zu bekommen und da auch Überzeugungsarbeit zu leisten, dass es für ein Archiv wichtig ist. Da muss ich auch sagen, da hat uns das Online-Zugangsgesetz durchaus auch geholfen und auch, dass die Stadt Augsburg grundsätzlich Verständnis für Digitalisierungsprozesse hat. Das muss man auch wirklich sagen, da haben wir gute Unterstützung erfahren. Man muss auch sagen, dass es intern natürlich die Digitalisierung auch ein Prozess ist, den man vermitteln muss. Also Change Management unter den Kolleginnen und Kollegen ist natürlich eine große Herausforderung, weil sich doch bisherige Arbeitsweisen natürlich auch verändern und auch die Kommunikation mit den Nutzerinnen und Nutzern sich dann am Ende verändert, wenn man im Internet ist. Wir haben uns viele Fragen gestellt, was passiert denn eigentlich tatsächlich, wenn die im Internet selbstständig recherchieren können und Digitalisate anschauen. Kriegen wir das noch mit? Wie schlägt sich das auf unsere Nutzungszahlen wieder? Verändert sich vielleicht auch unser Job als Archivar, wenn wir jetzt nicht mehr, dass wir vielleicht Auskünfte anders erteilen müssen, weil die Leute es selbst im Internet finden und wir eher beraten müssen, wie sie zu ihren Ergebnissen kommen, als direkt Archivalien zu empfehlen bei uns im Lesesaal. Also das sind so Herausforderungen, die wir da dann schon hatten.
War das eine schwere Überzeugungsarbeit? Oder ist es eher so, dass die Leute da viel Verständnis haben? So wie du ja auch sagst, die Stadt Augsburg ist da eher positiv eingestellt.
Genau. Also jetzt innerhalb der Stadt Augsburg war es wahnsinnig viel Verständnis, wahnsinnig viel Unterstützung. An dieser Stelle auch einfach vielen Dank an alle, die da mitgewirkt haben. Und intern war es eigentlich auch, alle haben schon gesagt, dass wir ins Internet müssen. Den Bedarf haben tatsächlich auch alle gesehen, aber es ist natürlich so, dass nicht alle Personen die gleiche Affinität zu IT haben, zu Software haben, wie man damit umgeht und ähnliches. Und da muss man sich einfach auf die unterschiedlichen Bedürfnisse einstellen. Aber insgesamt bin ich hier auch wahnsinnig positiv überrascht, wie das gelaufen ist und welche Offenheit gekommen ist. Ja, muss ich wirklich sagen. Also vielen Dank auch an die Kolleginnen und Kollegen, die das dann auch mitgetragen haben, selbst wenn es manchmal natürlich Veränderungsschmerz oder so auch gab.
Da hoffen wir mal, dass die jetzt auch alle zuhören und deswegen auch dann deinen Dank mitbekommen. Welche Probleme haben sich denn dann während der Digitalisierung aufgetan? Also welche hauptsächlichen Probleme oder Problemfelder?
Wenn wir jetzt vom Digitalisierungsprozess an sich sprechen, dann ist eines der grundsätzlichen Probleme natürlich die Zuordnung eines Digitalisats zum ursprünglichen analogen Archival. Das muss man natürlich gucken, wie macht man das? Wie macht man das mit Dateibenennungen, mit Ordnerstrukturen, wie man das tatsächlich alles wiederfindet? Speicherkapazität ist ein riesengroßes Thema. Ich habe es in der ersten Folge gesagt, dass ein Digitalisat eines einzelnen Plans schnell mal 1 Gigabyte betragen kann. Wir haben über 100.000 Pläne, 100.000 Gigabyte, das ist jetzt, auch wenn Speicher günstiger wird, trotzdem noch eine Menge. Und dann wären wir nur bei Karten und Plänen. Vor allem, weil wir natürlich Backup-Sicherungen und Ähnliches brauchen. Also das sind so die größten Komponenten. Und was natürlich sehr herausfordernd ist, ist IT-Sicherheit, weil wir ein Rechenzentrum der Stadt Augsburg haben, das eigentlich abgeschlossen ist, dass man davon aus nicht draufkommt. Wie kann man also trotzdem etwas einrichten, dass Daten bei uns liegen, aber Menschen von außen darauf zugreifen können?
Also ihr speichert praktisch auf einem zentralen System der Stadt Augsburg oder gibt es da auch Cloud-Speicher, die mit eingebunden sind?
Nein, Cloud-Speicher gibt es aktuell nicht. Das läuft alles über ganz normale Server.
Okay. Wir haben bisher über die Digitalisierung oder im ersten Teil über die Digitalisierung von Papierdokumenten und Fotografien und so weiter gesprochen und wie das dann auch funktioniert im Praktischen. Wie ist es eigentlich mit Dokumenten, die bereits digital vorliegen? Gibt es da viele und wie wird das dann gehandhabt?
Das wird natürlich immer mehr. Die Stadt Augsburg digitalisiert sich ja immer mehr und wir sind ja einfach zuständig, die alten, nicht mehr benötigten Akten zu übernehmen und für die Nutzerinnen und Nutzer zur Verfügung zu stellen. Und da sind wir gerade dabei, Schnittstellen zu entwickeln für verschiedene Softwaresysteme, für Fachverfahren, die im Einsatz sind, und da dann Datenbanken zu übernehmen, aber auch die E-Akten zu übernehmen, die nicht mehr gebraucht werden. Das ist eine ganz große Aufgabe, weil da auch noch mehr im Hintergrund steht, wie man diese Daten überhaupt erhalten kann. Wir sind ein Archiv, wir denken nicht in 5 Jahren und nicht in 10 Jahren, sondern wir denken Jahrhunderten. Und es ist eine unserer ganz großen Aufgaben, dass wir gucken, dass die genuinen digitalen Daten, die wir jetzt übernehmen, auch in 100 oder 200 oder 300 Jahren noch lesbar sind. Bei den Digitalisaten der analogen Archivalien ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, denn im Zweifelsfall digitalisiere ich das nochmal. Klar, es ist ein Aufwand, aber wenn da, sagen wir mal, eine Datei nicht mehr lesbar ist, ja okay, ich besitze die Information ja noch. Ja. Aber im digitalen Bereich ist das was anderes. Und deswegen haben wir gleichzeitig, beziehungsweise etwas vorher eigentlich in den Jahren 2019, 20, ein digitales Archiv aufgebaut, das sich genau mit diesen Problemen befasst. Das heißt, alles, was wir als analoges Archiv haben, ein Lesesaal, eine Restaurierungswerkstatt und so, mussten wir im digitalen Bereich für diese digitalen Daten eben auch noch hochziehen nach einer weltweiten ISO-Norm, die sich OAIS-Norm nennt.
Und das ist ja aber jetzt, beides ist zusammen integriert. Also beide Arten von vorliegenden Dokumenten sind jetzt zusammen in einem Archiv.
Die sind grundsätzlich zusammen in einem Archiv, die sind grundsätzlich zusammen in einer Software. Was aber noch fehlt, ist, dass die genuin digitalen Daten auch genauso abgerufen werden können wie die digitalisierten Daten. Das liegt ganz einfach daran, dass das nochmal ein recht komplexer Schritt, auch IT-sicherheitstechnisch wäre. Den müssen wir noch gehen. Aber da die Daten, die wir übernommen haben, noch ganz neu sind, dürfen wir die gerade eh noch nicht zur Verfügung stellen. Das heißt, wir haben noch ein paar Jahre Zeit, weil sie einfach noch nicht öffentlich gemacht werden dürfen. Da freuen wir uns über die rechtlichen Beschränkungen, die wir haben, um das dann noch umsetzen zu können. Aber das muss das Ziel sein. Das ist für die Anwenderinnen und Anwender wirklich egal ist, wenn sie bei uns recherchieren, ist es was Digitalisiertes, was es analog gibt, oder ist es was, was nur genuin digital existiert?
Also du hast jetzt gerade auch wieder 2 Stichwörter mir geliefert, auf die wir auf jeden Fall noch eingehen müssen. Das eine ist die Sicherheit und das andere sind dann Vorgaben, also gesetzliche Vorgaben. Vielleicht zuerst zur Sicherheit. Welche Sicherheitsmaßnahmen trefft ihr denn oder welche Sicherheitsmaßnahmen stehen hinter dem ganzen System?
Also für die Speicherung der Digitalisate haben wir Netzlaufwerke mit Backups, beziehungsweise wenn wir die Digitalisate sicher sind, dass wir die nicht mehr verändern wollen, so vom Dateinamen her und ähnlichem, dann haben wir aktuell Wurmspeichermedien in Form von Silent Cubes, dass die unveränderbar sind. Das ist das eine, sagen wir mal, das ist intern unser Zugriff. Für den Zugriff übers Internet ist es so, dass wir im städtischen Rechenzentrum eine DMZ, eine demilitarisierte Zone, aufgebaut haben. Und die ist so abgesichert, dass man, wenn man über unser Recherchetool, greift man darauf zu, kann von dort auch die Digitalisate holen. Da gibt es einen eigenen Speicher innerhalb der DMZ für diese Digitalisate. Aber die ist von unserer IT-Sicherheit so abgekapselt vom Rest des Rechenzentrums, dass ich nicht mehr weiterkomme. Es ist so, dass auch die Übertragung der Daten von unseren internen Servern in diese DMZ, da ist das ganze Programm letztlich nochmal gespiegelt, die ganze Datenbank ist nochmal da, alles ist nochmal dort vorhanden, nur von innen raus angestoßen werden kann. Das heißt, wenn ich Daten übertragen will, dann sagen wir intern, wir machen jetzt den Port auf, dann geht es raus in die DMZ, da nochmal in alle Datenbanken, diese Kopie der Software, und dann ist das Tor wieder zu. Und von der anderen Seite gibt es gar keine Öffnungsmöglichkeit.
Klingt nach höchster Sicherheitsstufe, aber ist in dem Fall natürlich auch notwendig.
Es ist notwendig. Ich meine, das ist das Rechenzentrum einer öffentlichen Verwaltung mit öffentlicher Daseinsfürsorge. Elementar, muss man einfach sagen, weil die Stadt Augsburg hat ja nicht nur ein Archiv, sondern die kümmert sich ja auch um Sozialfürsorge, Kinderfürsorge, Bauwesen, alles, was natürlich dazugehört. Alles ist da drin.
Ja, klar. Okay. So, und jetzt zu dem zweiten Stichwort, das eben erwähnt wurde. Gesetze, andere Vorgaben. Welche sind denn da bei der Digitalisierung und bei der Archivierung relevant oder welche waren für euch relevant? Werden zum Beispiel auch Personendaten von Anwendern gespeichert? Da wäre ja dann die DSGVO wäre da relevant. Wie ist der Rahmen oder welche Gesetze oder Gesetzeswerke sind da relevant?
Ja, da muss man sehr unterscheiden. Also wenn wir jetzt erstmal Archivgut digitalisieren, gibt es natürlich keine gesetzlichen Verordnungen oder sowas. Das liegt ganz uns. Aber es gibt Standards innerhalb der deutschsprachigen Wissenschaftswelt, zum Beispiel von der DFG, der Deutschen Forschungsgesellschaft, die wir natürlich umsetzen wollen. Das ist einfach so ein Standard, den man mal festgelegt hat. Den müsst ihr erfüllen, wenn ihr Sachen digitalisiert, damit die Wissenschaft damit gut arbeiten kann. So, das sind Scanner-Einstellungssachen und ähnliches. Die wollen wir natürlich umsetzen. Ansonsten gibt es natürlich das Bayerische Archivgesetz und Satzung über das Archivwesen hier in Augsburg. Da sind unsere Aufgaben ganz klar geregelt und da ist explizit eben die Nutzbarmachung von Archivgut auch geregelt. Und natürlich ist klar, moderne Nutzbarmachung ist auch Internet. Und deswegen ist es natürlich gesetzlich auch abgedeckt, dass wir so weit gehen. Auch im Online-Zugangsgesetz ist es so geregelt, dass das Archivwesen tatsächlich auftaucht. Zwar nur am Rande und man denkt erstmal an andere Verwaltungsleistungen, die nach diesem Online-Zugangsgesetz umgesetzt werden müssen. Aber auch da taucht das Archivwesen auf, dass man eine grundsätzliche digitale Zugänglichkeit zum Archiv haben sollte. Das geht noch nicht so weit, dass alle Digitalisate im Internet rumschwirren müssen, sondern dass man erstmal nur Anfragen und so stellen kann. Aber aus dem einen folgt natürlich das andere. Die DSGVO, die du angesprochen hast, die ist netterweise für uns gar nicht mal so relevant, ehrlich gesagt. Und zwar aus folgendem Grunde. Das Archivgut, das wir haben, wird von den Ämtern nicht mehr benötigt. Und dadurch ändert sich der Rechtsstatus dieses Archivgutes und fällt unter das Bayerische Archivgesetz und auch unter das Bayerische Datenschutzgesetz. Und die beiden Gesetze setzen die DSGVO um. Und da sind dann so Möglichkeiten der Berichtigung von Daten, Löschung von Daten und ähnliches, worüber man ja sprechen könnte, gibt es Ausnahmetatbestände für Archive und die Wissenschaft. Und die werden in diesen Landesgesetzen aus Bayern umgesetzt, sodass wir da eigentlich gar nichts mit zu tun haben, weil es wäre natürlich schwierig, wenn wir plötzlich historische Daten irgendwie löschen müssten. Deswegen ist das gar kein Problem. Und wir können diese Daten auch zur Verfügung stellen, sofern die Schutzfristen, die das Bayerische Archivgesetz vorsieht, abgelaufen sind. Also bei personenbezogenen Daten 10 Jahre nach Tod einer Person oder 90 Jahre nach Geburt, dann dürfen die Daten frei rausgeben. Solange diese Fristen nicht abgelaufen sind, dürfen sie auch nicht im Internet und dürfen in der Regel nicht benutzt werden. Es gibt Ausnahmetatbestände, aber die sind jetzt nicht ganz so relevant. Die DSGVO ist nur in dem Sinne für uns interessant, weil man sich auf unserer Internetplattform auf einen Account anlegen kann. Da kann ich dann Recherchekörbe und sowas anlegen. Das heißt, ich kann meine Suchen, die ich gemacht habe, speichern, zusammenfügen und so weiter. Und ich hoffe, Ende des Jahres, vielleicht auch erst nächstes Jahr, dann auch Archivalien digital bestellen, wenn ich die dann doch nochmal original im Lesesaal anschauen möchte oder was auch immer, oder eine Reprografie, eine hochauflösende bestellen möchte, dass das darüber geht. Da sind wir natürlich plötzlich im Bereich der DSGVO, weil uns jemand seine persönlichen Daten gibt. Da sind wir auch an die DSGVO gebunden, weil wir diese Daten von aktuellen Nutzenden einfach verwalten müssen.
Ja, klar, genau. Weil du gerade drauf gekommen bist, welche Funktionen werden denn den Benutzern zur Verfügung gestellt? Also welche Möglichkeiten hat der Benutzer? Welche davon sind grundlegend unverzichtbar und gibt es irgendwelche Zusatzfunktionen, die vielleicht nur bestimmte Personengruppen wiederum haben?
Ja, sage ich gleich was zu mir. Ich habe gerade was vergessen in meiner vorherigen Antwort. Und zwar vielleicht das wichtigste Gesetz überhaupt, Urheberrechtsgesetz. Sind wir natürlich ganz stark von betroffen, gerade wenn wir Fotografien ins Internet stellen. Und das ist für uns auch eine sehr, sehr große Herausforderung zu gucken, besitzen wir die Urheberrechte, beziehungsweise Urheberrecht kann man nicht besitzen, aber die Nutzungs- und Verwertungsrechte. Wenn es im städtischen Auftrag erstellte Fotos sind von unseren eigenen Ämtern, dann ist das kein Problem. Aber wenn man mal Fotografienachlässe von Fotografen übernimmt und ähnliches, müssen wir die Rechte dafür natürlich immer abklären. Also das ist eine ganz elementare Sache. Und das kann teilweise sehr, sehr kompliziert werden, wenn vorherige Archivarsgenerationen vor 40 Jahren vielleicht keine Verträge geschlossen haben. Und da muss man dann gucken, wie man damit umgehen kann. Da gibt es dann Optionen, Verträge mit Verwertungsgesellschaften zu schließen oder ja nicht verfügbare Werke, so nennt sich das, bei der EU zu melden in ein Portal, dort dann anzumelden und dann zu sagen, wir haben das und wenn sich niemand meldet, dann darf ich es doch ins Internet stellen und so. Also das sind dann noch so ein paar Herausforderungen, die wir natürlich haben, die auch sehr zeitintensiv sind. Das noch als kurzer Nachtrag.
Okay.
Jetzt zu den, jetzt zu den Funktionen, ganz wichtige Frage. Also grundsätzlich ist es möglich, erstmal zu recherchieren, was gibt es im Stadtarchiv Augsburg? Was ist denn überhaupt tatsächlich alles vorhanden zu meinem Thema? Klassische Schlagwortrecherche und so ein bisschen, wie man es von Google kennt. Dann besteht natürlich die Möglichkeit, explizit auch nach Digitalisaten und digitalisierten Archivalien zu schauen und die dann natürlich auch direkt einzusehen. Also die kann ich von meinem heimischen PC einfach aufrufen. Entweder das Foto oder das dicke Amtsbuch mit 500 Seiten kann drin rumblättern und ähnliches. Gerade bei den dickeren Archivalien haben wir mehrere Funktionen, also dann, die einfach die Usability besser machen. Reinzoomen, rauszoomen, Kontraste verändern, Farbgebung verändern, einfach, dass es für zu Hause auch tatsächlich lesbar ist. Ich denke, dass das so die Grundfunktionen sind, weil es einfach die klassische Benutzbarkeit eines Archivs gewährleistet. Was gibt es dort? Und wenn ich was gefunden habe, kann ich es schon digital einsehen oder muss ich ins Archiv warten? Und die weiteren Funktionen sind dann ein Account anlegen, dass ich meine Recherchen speichern kann, dass ich die verwalten kann, dass ich Recherchen zusammenfügen kann, dass ich Schnittmengen bilden kann, weil wenn ich unterschiedliche Suchbegriffe eingebe, habe ich ja vielleicht manchmal trotzdem 10% Überschneidung der Treffer, dass mir das automatisch rausgefiltert wird und ähnliches. Und die nächste Funktion, die wir eben freischalten wollen, ist, dass man Bestellungen aufgeben kann. Bestellungen nach Digitalisaten, dass ich sagen kann, ich habe das gefunden. Im Internet, ja, kann ich das alles gut ansehen, aber wenn ich das Foto, das vielleicht Postkartengröße hat, auf eine A1-Seite ziehen will, dann brauche ich halt ein hochauflösendes Digitalisat, das kann ich übers Internet nicht bereitstellen, möchte ich gerne bestellen. Oder ich habe was bei euch gefunden, das liegt noch nicht digital vor, auf Knopfdruck möchte ich mir das in den Lesesaal bestellen, ich komme in 2 Wochen, bitte habt das dann schon bereit liegen, dass ich keine Wartezeiten.
Das ist natürlich eine Funktion, die euch auch wieder Arbeit bereitet. Wie aufwendig ist denn die Pflege des digitalen Archivs, gerade jetzt im Vergleich zum Papierarchiv? Wie viele Mitarbeiter braucht man da für einen reibungslosen Betrieb und wie viel Aufwand ist das insgesamt?
Also, das lässt sich schwer sagen. Also wir sind 2 Mitarbeiter, die konkret sich mit dieser Software befassen. Hauptsächlich auch, dass die Software funktioniert, dass auch alles passt. Die Überarbeitung von Datensätzen, wo natürlich immer mal menschliche Fehler drin sein können und ähnliches, das machen dann schon sehr, sehr viele immer mal wieder nebenbei. Das ist dann nicht deren Hauptaufgabe, aber die sehen dann Fehler, korrigieren es aus. Und ähnliches. Also das machen alle Archivarinnen und Archivare bei uns, da sind wir da so bei 15, 16 Personen. Wir haben dann noch eine Person, die nur Qualitätskontrolle von Digitalisaten macht, aber das passiert schon, bevor wir die zum Beispiel ins Internet stellen.
Okay. Wie wird denn das digitalisierte Archiv von den Nutzern überhaupt angenommen? Also kann man das mit Zugriffszahlen messen oder vielleicht auch vergleichen mit dem, wie es vorher war, als reines Papierarchiv, wo die Leute ja hinfahren mussten?
Ja, wir merken, Zugriffszahlenerhebung ist noch so ein Knackpunkt bei uns. Ich habe ja schon den ersten Teil erwähnt, dass wir ein vorgefertigtes Produkt genommen haben und da fehlt die Zugriffszahlenermessung. Das ist ein Riesenproblem, weil wir im Lesesaal bei uns quantitativ messen konnten, wie viele Personen sind da. Das können wir aktuell nicht. Das ist etwas, was wir uns wünschen und das wünschen sich auch andere Archive und ich hoffe, dass unsere Softwarefirma da rangehen wird. Wir merken es aber in der Art der Anfragen, wenn die sich verändert. Also ich habe schon das und das im Internet gefunden. Passt das wirklich? Oder ich habe das und das gefunden. Gibt es vielleicht noch mehr, was ich nicht gefunden habe? Oder auch, dass Menschen dann sagen, nicht, ich brauche etwas zu dem und dem Thema, sondern ich habe exakt das gefunden und die nennen uns schon die richtigen Signaturen. Also die Archivalien haben alle sozusagen einen Identifier und die können uns den Identifier schon gleich sagen, weil sie den im Internet gesehen haben. Die müssen ihn nicht erst bei uns rausfinden, also, sondern schicken eine Mail rein, ich komme in 2 Wochen und diese 30 Archivalien mit dem und dem Identifier möchte ich mir gerne anschauen. Das ist super für uns. Und da merken wir eben schon die Veränderung, dass das deutlich zunimmt.
Ja, ich meine, die Recherchemöglichkeiten der User haben sich natürlich auch völlig verändert, dadurch, dass er einfach viel mehr digital auch vorliegt.
Ja, genau, aber auch das Denken verändert sich. Das merken wir vor allen Dingen in der jüngeren Generation, Schüler, Studierende, die recherchieren sehr, sehr Google-artig. Und ein Archiv ist aber sehr hierarchisch aufgebaut. Es gibt eine Archivtektonik, es hat eine sehr, sehr strenge Gliederung. von den Archivalien her. Und ja, das hat verschiedene Gründe, hängt vor allen Dingen mit der Auswertungsoffenheit von Archivalien zusammen. Und ältere Generationen denken eher in diesen Strukturen und hierarchischen Bäumen, nenne ich es jetzt mal, während jüngere Generationen oder nicht so, oder Personen, die nicht so affin sind für dieses hierarchische Denken, die denken eher so an das Google. Und das gibt natürlich unterschiedliche Ergebnisse, sodass wir manchmal auch sagen, du hast eine tolle Recherche gemacht, sehr Google-mäßig, aber darunter fehlt noch was. Deswegen kann man auf unserem Online-Portal auch unterschiedlich recherchieren. Mhm. Wir haben diese Volltext-Recherche, dieses Google-mäßige, aber wir haben auch noch die klassische hierarchische Recherche zum Durchklicken. Von Obergruppen, Untergruppen auf die Bestände, auf Serien, auf einzelne Archivalieneinheiten. Weil man eben beides braucht, wenn man wirklich alles finden möchte.
Also für jede Altersklasse auch geeignet. Du hast es mal erwähnt, dass so ein Archiv ja nie zu Ende ist, dass die Digitalisierung ja stets weitergeht. Wie aufwendig ist es jetzt momentan für euch, zum Beispiel Neuerwerbungen zu integrieren?
Das geht eigentlich je nach Stufe, die wir erreichen wollen. Also wenn Neuerwerbungen kommen, dann gibt es Mitarbeitende, die erstmal erschließen, was haben wir überhaupt bekommen, was ist da, also sozusagen Datensätze anlegen mit den Informationen, das ist Akte 1 und das beinhaltet die. So, das ist der erste Schritt. Das geht eigentlich ganz gut, da sind wir bei Neuerwerbungen auch auf einem relativ guten Bestand. Wir haben zwar Rückstände aus den letzten 100 Jahren, die wir aufarbeiten müssen, aber Neuerwerbung ist okay. Mhm. Aber dann ist die Frage des Digitalisierungs und des digitalen Zugänglichmachens. Den Datensatz können wir freischalten, alles kein Problem, aber dann habe ich ja immer noch die Sache, okay, ich finde den in der Online-Recherche, ist gut, aber ich muss ins Archiv kommen. Das wollen wir natürlich immer weniger haben. Und da muss man aber sagen, dass die neueren Sachen in der Regel nicht digitalisiert werden. Hängt ganz einfach damit zusammen, das neue Schriftgut ist in einem sehr, sehr guten Zustand, wird von der Forschung aktuell, gerade von der historischen, noch relativ nachgefragt, weil die interessieren sich selten für die letzten 15 Jahre. Also warum das zugänglich machen, wenn wir doch wissen, wir haben zum Beispiel Papier aus den Weltkriegszeiten, den Nachkriegszeiten, schlechter Zustand, das zerbröselt uns. Lieber mal digitalisieren, weil dann haben wir das Digitalisat, bevor das Papier kaputt ist. Also setzen wir da jetzt den Schwerpunkt.
Klar.
Oder wir wissen, das und das sind wichtige Forschungsthemen, wir setzen da den Schwerpunkt, weil es viel genutzt wird.
Muss halt einfach auch priorisiert werden, weil man hat schließlich nur zwei Hände und eine gewisse Anzahl von Mitarbeitern, logischerweise.
Genau, ja.
Dominik, zum Abschluss oder vielleicht auch zusammenfassend vielleicht noch eine Bewertung. Was sind denn aus deiner Sicht jetzt zusammenfassend die Vorteile des digitalen Archivs gegenüber der vorherigen analogen Lösung oder noch immer existierenden analogen Lösung? Und gibt es auch Nachteile? Fangen wir vielleicht mit den Nachteilen an, dann haben wir was Positives dann am Ende.
Die Nachteile sind natürlich hohe Aufwände, Personalaufwände, Kostenaufwände, ganz klar, dass das auch bereitgestellt werden muss. Digital kostet immer Geld und Ressourcen. Es ist einfach Dinge, aber im Prinzip ist es ein Mehraufwand, weil es mehr Service ist. Das muss man ganz klar sagen. Es tauchen neue Problemfelder auf. Man muss auch sagen, in der Archivwelt ist die Digitalisierung ja noch relativ neu. Das ist auch der archivwissenschaftliche Diskurs darüber. Gerade auch, wenn man noch weiterdenkt, was wir vorhin kurz angesprochen haben, mit dem Erhalt von genuin digitalen Daten, sowas äußerst, äußerst Komplexes, was wahrscheinlich nochmal einen ganz eigenen Podcast auch wert wäre. Irgendwann mal. Also wenn du Lust hast, ich biete es jetzt gerade mal an.
Mal machen, ja.
Die Vorteile überwiegen natürlich. Also gerade für die Nutzenden, es ist einfach toll, zu Hause zu gucken, ist dieses Archiv was überhaupt für mich? Ich habe ein Forschungsvorhaben, ich habe eine Idee, ich möchte darüber was wissen. Wo muss ich überhaupt hin, an wen muss ich mich wenden? Dann gucke ich von zu Hause aus schon mal, ja, okay, da gibt es was für mich, da kann ich in die Tiefe gehen. Das hat natürlich enorme, enorme Vorteile. Vorteile für uns, dass wir natürlich auch sichtbarer werden. Wir werden wieder mehr gefunden, weil wir im Internet auftauchen. Und ich meine, wenn dann sogar alles schon digitalisiert ist, was mich interessiert, dann ist es ja sogar noch besser, weil dann muss ich gar nicht mehr nach Augsburg fahren. Wenn ich jetzt an die Forschenden aus Leipzig oder Hamburg oder in den USA denke, ist für die natürlich super, wenn die nicht irgendwie nach Deutschland fliegen müssen, Hotelkosten haben und so weiter.
Und am Ende dann merken, vielleicht ist es doch nicht notwendig gewesen.
Richtig, genau. Und es ist natürlich aber auch für uns nochmal eine schöne Sache, alles digital zu haben, weil wir natürlich viele schriftliche Anfragen bekommen. Was habt ihr denn überhaupt zu dem Thema, die vielleicht noch nicht selbstständig die Online-Recherche nutzen wollen? Gibt es auch noch ganz stark, ist auch völlig in Ordnung. Wir können einfach selbst dann damit super gut recherchieren, Antworten erteilen. Wir können es auch für andere Sachen nutzen, wie zum Beispiel Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit oder wenn wir Ausstellungen gestalten, was haben wir denn überhaupt alles? Einfach über alles drüber suchen, teilweise die Digitalisate sehen, ohne dass wir noch dass wir verschiedene alte Findbücher gucken müssen, die ausgedruckt sind, dass wir ins Magazin gehen müssen und so weiter.
Klasse. Vielen Dank. Das ist doch ein tolles Schlusswort, Dominik. Wir haben es geschafft, oder besser gesagt, du hast es geschafft, den zweiten Teil auch erfolgreich bewältigt. Wir sind am Ende unseres zweiten Teils angelangt. Vielen Dank, Dominik.
Gerne, hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Mir auch. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.